das so ist,
wie merkst du, dass du begeistert bist? Und wie würde ich das vielleicht bemerken? Kannst mal so ein bisschen in dich gehen, mal schauen, ob dazu was kommt. Okay, das hebt dir einfach mal auf. Du musst es jetzt hier nicht laut sagen, sondern einfach für dich. Und vielleicht erinnert dich das, wenn wir diesen Predigttext anschauen, den ich mitgebracht habe. Aber sich zu begeistern für etwas oder für jemanden, das ist ja klasse. Bei den meisten Menschen, wenn die begeistert sind, ist dann so richtig Feuer unterm Dach. Ne? Der Puls geht hoch, die Stimmung steigt und wir sind ganz auf Empfang und voller Energie. Und man kann sich ja für ziemlich verschiedene Sachen begeistern. Viele begeistern sich für Fußball. Bald gibt es wieder Hochsaison mit der WM. Man kann sich für berufliche Projekte begeistern. Man kann sich für Menschen begeistern. Man kann sich für Postkartensammlungen begeistern. Und keine Ahnung, da gibt es ja irgendwie, da hat jeder so sein eigenes. Und der Apostel Paulus, der vermutlich den Epheserbrief geschrieben hat, ist von seinem Gott, von seinem Wirken und seinen Plänen so begeistert, dass er sich fast überschlägt, würde ich sagen. Und wenn man den Epheserbrief mal so im Ganzen liest, das ist empfehlenswert, aber da muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen, weil der auch sehr dicht geschrieben ist, da kann man feststellen, dass der Paulus zum Beispiel am Anfang von Kapitel 3 fängt er mit einem Gebet an und scheinbar wird er dann irgendwie abgelenkt und kommt so auf ein Nebengleis. Und vermutlich ist es so, weil ihn die Begeisterung so packt beim Nachdenken und Diktieren oder wie das auch immer da war, dass er es einfach nicht zügeln kann. Und als er seine Aufmerksamkeit wieder vom Nebengleis zum Gebet zurückbringt, spürt man diese Aufregung und Leidenschaft auch im Gebet. Ich finde es auch eine schöne Stelle, dass wir auch beim Gebet mal abgelenkt sein dürfen. Also geißel dich deswegen nicht, wenn dir plötzlich was anderes in Sinn kommt. Hauptsache, du kommst vom Nebengleis hinterher wieder zurück. Bei dem Paulus kannst du sagen, war es auch nicht anders. Und in dem Gebet, was ich euch heute mit euch anschauen möchte, da merkt man diese Aufregung und Leidenschaft, die dieser Paulus da hat, mit der er betet und auch dabei richtig abgeht. Das hören wir uns jetzt mal an. Das ist in Kapitel 3 zu finden. Ich ziehe das mal ein bisschen hin, da auch hinsehen kann, ob die Folie die richtige ist, die ich gerade klicke. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, so fängt er an, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinschaft, in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da ist richtig Feuer und Leidenschaft drin. Und das ist wahnsinnig dicht formuliert. Zum Verstehen ist das leider nicht ganz so einfach, Aber darum stehe ich jetzt hier und werde es nach und nach ein bisschen filettieren. Das, was wir hier vor uns haben, ist ja eigentlich auch kein richtiges Gebet, sondern es ist eher die Zusammenfassung von dem Gebet. Also wenn dann der Paulus so richtig loslegt, kann man sich vorstellen, was dann passiert. Es ist so etwas wie ein Bericht über ein Gebet, was wir hier haben, über ein Fürbittegebet. Aber selbst darin merkt man noch so viel von dem, was diesen Paulus so heftig bewegt, was ihm so wichtig ist. Und je länger ich mich mit diesem Text da beschäftigt habe, umso mehr hatte ich das Empfinden, jetzt hebt er dann gleich ab. Denn obwohl es so eine Zusammenfassung ist, ist dieses Gebet wunderschön, extrem tief. Und dieser Mann muss von einer wahnsinnigen Liebe ergriffen gewesen sein für die Menschen, für die er da betet. Und jetzt könnte ich dich natürlich fragen, wie ist es bei dir? Bist du beim Beten auch so begeistert? Keine Angst, ich frage dich nicht. Aber vielleicht steckt dich ja die Begeisterung von Paulus ein bisschen an. Du hast ja vorhin ein bisschen gefunden, was Begeisterung ist, und dann kannst du es ja vielleicht auch mal aufs Gebet übertragen. Das werde ich mir für uns wünschen, auch für mich selber, so wieder neue Leidenschaft und irgendwie Begeisterung auch im Gebet. Und dieser Abschnitt, den wir hier im Epheserbrief finden, der ist gegliedert in eine Einleitung dieser Fürbitte. Da erfahren wir, dass Paulus für die Gemeinde betet und dass er sich an Gott als Vater wendet. Die Fürbitte selbst finden wir dann in den Versen 16 bis 19. Das sind insgesamt 4 Bitten und zum Schluss in den Versen 19 und 20 sehen wir noch einen Lobpreis. Fangen wir von vorne an. Deshalb beuge ich meine Knie. Zunächst bringt das Knien, also das Knien vor Gott, eine innere Einstellung zum Ausdruck. Und es bedeutet explizit, ich akzeptiere, du allein bist Gott und ich komme als Mensch, als kleiner Mensch zu dir, um zu bitten und dich anzubeten. Darum beuge ich meine Knie. Manchen wird vielleicht die Luther-Übersetzung von 1984 noch in den Ohren klingen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Die Ansicht, dass das griechische Wort Patria, das hier benutzt wird, sowas wie ein Synonym für Vaterschaft ist, das wird heute kaum noch vertreten und deswegen findet man das in neueren Übersetzungen so nicht mehr, sondern Gott, der Vater, wird als Urheber von jedem Geschlecht bzw. jeder Familie, jedem Volksstamm im Himmel und auf Erden verstanden. Also so viel nur zu dieser Erklärung, dass man das ein bisschen einordnen kann. Etwas irritierend war zumindest für mich, vielleicht auch für dich, jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden. Also auf Erden geht es noch, ne? Das können wir dann verstehen. Vaterschaft Gottes, das leuchtet uns sofort ein. Durch Jesus Christus nimmt uns Gott, der Vater, an Kindesstatt als seine Kinder an. So sagt es der Galater- und der Römerbrief. Wir werden in die Familie Gottes hinein adoptiert. Durch Jesus Christus wirst du ein königliches Adoptivkind von Gott. Aber wem gilt die Zusage der Familienzugehörigkeit im Himmel? Manche meinen, damit können eigentlich nur die guten Engel gemeint sein, die Gott dienen. Vermutlich aber steht hinter Himmel und Erde hier die einfache Idee, zu Gott als Schöpfer gehören immer Himmel und Erde dazu. Und den betet Paulus an, den Urheber, den Schöpfer, der geistlichen Familie im Himmel und auf Erden. Das ist die Adresse, wohin das Folgende geht. Und eine Adressangabe ist ja meistens nicht ganz verkehrt, ne? Bei E-Mail-Adressen zum Beispiel, da geht es ja ganz genau. Da muss jedes Jota stimmen, sonst kann die Nachricht nicht zugestellt werden. Beim Gebet, glaube ich, sind die Regeln nicht so pedantisch eng. Aber die Anrede, die Adresse gehört auch zu einem Gebet dazu. Und Paulus richtet seine Bitten an den Schöpfergott. Und jetzt zu diesen Bitten nochmal. Also die kann man sich ein bisschen so wie eine Treppe vorstellen. Diese Treppe, die er hier entwickelt, die hat 4 Stufen mit folgenden Schlüsselbegriffen. Kraft bzw. Stärke, Liebe, Erkenntnis und Fülle. Da klettern wir jetzt hoch und fangen unten an. Hier geht es also um die Kraft, mit der die Glaubenden von Gott gestärkt werden sollen. Und wie, so kann man fragen, wird denn diese geistliche Kraft heute in unserer Zeit wirksam? Ich denke, dass sie vor allem durch das Evangelium und den Heiligen Geist wirksam wird. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, die Verkündigung des Evangeliums geschieht nicht in Worten, sondern in Kraft. Natürlich braucht man auch Worte dazu. Nur dadurch werden Menschen, wenn der Geist Gottes das wirkt, nur dadurch werden Menschen zum Glauben finden, werden verändert und erfahren Vergebung. Der Heilige Geist ist als Kraft Gottes im Leben der Glaubenden wirksam. Zusammengefasst kann man sagen, wenn die Jesus-Nachfolger mit Kraft gestärkt werden, dann erkennen sie erstens Gottes Willen für ihr Leben und können zweitens so leben, wie es ihrem Herrn entspricht. Das heißt, diese Kraft von Gott ist das Entscheidende, damit wir in unserem Leben Frucht bringen. Und dass wir immer ein bisschen mehr erkennen, wer und wie Gott ist. Nach Römer 15 ist es ebenfalls diese Kraft des Heiligen Geistes, die die Glaubenden mit Hoffnung und mit Freude erfüllt. Und weiter macht diese Kraft resilient gegen die Angriffe des Bösen und wir lernen durch sie Geduld. Es geht hier also in keinster Weise um so etwas wie die Aktivierung eigener Kraft und Stärke. Es geht allein um die Kraft, also um geistliche Kraft, die nur Gott geben kann. Und diese Kraft können wir nicht aus unserem menschlichen Wesen heraus produzieren. Sie ist 100% Geschenk und kann erbeten werden. Im Text heißt es weiter, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit sollen wir gestärkt werden. Das heißt, entsprechend, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit sollen wir gestärkt werden. Was für eine Aussicht. Im Neuen Testament zeigt sich die Herrlichkeit Gottes vor allem in seiner Liebe und in seiner Gnade, die er durch Jesus Christus zum Heil und zur Rettung der Menschen einsetzt. Die Herrlichkeit Gottes, die sich in seiner Liebe und Gnade zeigt, wird hier durch die Verbindung mit dem Wort Reichtum noch zusätzlich gesteigert. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Sein Reichtum an Gnade, sein Reichtum an Liebe ist der Maßstab, nach dem Gott seinen Kindern in reicher Weise gibt, was sie an Kraft brauchen. Seine Gnade und Liebe sind ja letztendlich unbegreifbar und unermesslich. Ohne Maß. Und so gibt Gott seine Kraft. Das ist genial. dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Gott stärkt die Menschen, das hatten wir schon, durch seinen Geist. Gott handelt an den Menschen durch seinen Geist. Den Geist Gottes bekommt man, wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Vermutlich, die Frage taucht ja hier auf, warum betet denn Paulus dann für die Menschen, für die Epheser, die ja Christen waren, um dass sie durch den Geist Gottes gestärkt werden? Vermutlich würde Paulus sagen, weil diese Stärkung, die Belebung und Erfrischung unseres inneren Menschen, weil wir die immer wieder nötig haben. Nicht nur einmal in unserem Leben, sondern immer wieder nötig haben, damit wir im Glauben mehr und mehr begreifen können. Ja, so ist es. Gott schenkt und erfüllt mich mit dieser geistlichen Kraft und er gibt sie großzügig. Seine Schatzkammern sind übervoll davon. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch immer wieder erinnern und dürfen dafür beten. Manchmal sind wir ja irgendwie auch, merken wir auch geistlich, also nicht so ganz auf der Höhe, ne? Nicht so Muckis oder so, sondern wir brauchen immer wieder so neue Kraft, neue geistliche Kraft. Und genau darum geht es dem Paulus hier. Warum ist denn das wichtig? Dann, hier steht in dem Text, die Glaubenden sollen gestärkt und erfrischt werden in Bezug auf den inneren Menschen. Am inneren, am inwendigen Menschen, das ist dasselbe Wort, sollen die Jesus-Nachfolger gestärkt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Ausdruck bei Paulus, den er öfter in seinen Briefen benutzt. Und hier in unserem Text ist es auch so etwas wie ein Schlüsselbegriff. Vielleicht ist euch das ja schon aufgefallen bei dem Text, dass Paulus hier gar nicht für die äußeren Umstände bittet. Gar nichts hört man davon. Er betet nicht für die Heilung von Krankheiten, er betet nicht, dass die Christen nicht verfolgt werden, er betet nicht, dass alle im vollen Geldbeutel haben und so weiter und so fort. Das macht er alles nicht. Das sind eher die Dinge, für die ich bete, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist es bei dir auch ein bisschen ähnlich und dann sind wir ja in guter Gesellschaft. Und natürlich dürfen wir auch für diese Dinge alle bitten. Für unsere äußeren Anliegen, für unsere Sorgen und Nöte, das ist ja selbstverständlich. Das ist ja damit hier gar nicht ausgeschlossen. Aber der Aspekt ist hier ein anderer. Das Augenmerk bei Paulus ist hier in diesem Gebet eben auf etwas anderes gerichtet. Er will, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden. Das scheint ihm viel wesentlicher zu sein, als dass wir im Außen gestärkt werden. Ja, warum denn? Das haben wir doch alle schon erlebt. Wenn wir uns innerlich gut fühlen, wenn wir geistlich fit sind, dann kriegen die äußeren Dinge eine ganz andere, haben wir oft eine ganz andere Sicht auf das Außen. Da werden die Probleme und Schwierigkeiten irgendwie, verändern die sich dann. Und das nimmt alles nicht mehr ganz so viel Raum ein. Wir werden gleich noch sehen, was es noch für Auswirkungen haben kann. Aber erst noch ein bisschen zu diesem Verständnis von diesem inneren Menschen. Hier im Epheserbrief meint der innere Mensch den Ort der Gottesbeziehung und Gottesbegegnung. Paulus bittet darum, dass Christus im inwendigen Menschen wohnen soll. Da wird deutlich, der innere Mensch beschreibt hier den Raum der Begegnung mit Christus. Und dieser Ort in deinem Herzen ist nur für Gott reserviert. Es gibt einen Ort in deinem Herzen, da kommt niemand anders hin. Der ist nur für Gott reserviert. Man kann auch sagen, der Heilige Geist, wenn der kommt, der stellt dort an diesem, in deinem inneren Menschen, an diesem Ort paradiesische Zustände her. Das wäre ein guter Moment für so ein Halleluja oder sowas. Und nur deswegen, weil der so ein Paradies in uns machen kann, sagt Paulus ja im zweiten Korintherbrief, dass Gott etwas völlig Neues in uns angefangen hat. Ne? Siehe, das Alte ist vergangen, heißt es dort. Es ist alles neu geworden. Das heißt ja, eine neue Identität entsteht. Aber dennoch muss dieser innere Mensch immer wieder erneuert und gestärkt werden, wie wir das zum Beispiel auch im Kolosserbrief lesen können. Und wir sind berufen, diesen inneren Ort, den man auch als inneren Garten verstehen kann, zu kultivieren, ihn freizuhalten von Müll und Ballast. Da wirst du selber am besten wissen, was in deinem Inneren vielleicht als kontaminiert, gekennzeichnet und entsorgt werden sollte. Wie passiert diese Erneuerung und Stärkung eigentlich? Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes. Der sagt, sie geschieht in der Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn, der durch seinen Geist den Glaubenden neue Kraft und Zuversicht schenkt. Weil das so kraftvoll ist, lese ich das gerne noch einmal. Diese Erneuerung, diese Stärkung unseres inneren Menschen geschieht in der Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn, der durch seinen Geist den Glaubenden neue Kraft und Zuversicht schenkt. In der Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Jesus, geschieht Erneuerung und Veränderung. Die Gemeinschaft mit dem Herrn in meinem Inneren ist ja etwas absolut Persönliches und Intimes. Und dafür, damit es überhaupt gehen kann, brauchen wir Zeit, brauchen wir Freiraum, brauchen wir Stille, brauchen wir Rückzug, brauchen wir Konzentration, damit wir so eine zweckfreie Zeit mit unserem Herrn irgendwie in unserem Leben installieren können. Hier ist die Zeit für Muße, für Dasein, für Freundschaft, für Begegnung von Herz zu Herz mit unserem Herrn Jesus. Hier fließt Liebe hin und her, Kraft und Zuversicht entstehen. Das ist was ganz Zentrales für uns Christen. Es geht nicht bei uns ja gar nicht darum, dass wir nur nach außen hin irgendwie alles richtig machen und uns an alle Gebote halten. Das schon auch. Also das will ich nicht kleinreden. Das wird heute manchmal so gemacht. Also geht es gar nicht mehr darum. Doch, doch, da geht es schon auch darum. Das ist Gott auch wichtig. Aber dort, wo unsere Beziehung ist, das ist in unserem inneren Menschen, an diesem inneren Ort, wo sonst niemand hin kann, noch nicht mal deine Frau oder dein Mann. Da kann nur Gott dich berühren an dieser tiefen Stelle. Und ich bin auch überzeugt, wir erleben ja im Laufe unseres Lebens immer wieder schwierige Dinge auch, sind oft in Trauer, zum Beispiel, wenn wir jemanden verlieren. Und als Menschen brauchen wir ja nichts so dringend wie Trost. Also früher habe ich immer gedacht, wir brauchen viel mehr Ermahnung oder irgendwie sowas. Aber was wir immer wieder brauchen, ist eigentlich Trost von unserem guten Hirten Jesus Christus. Und wenn du jemanden verlierst, den du liebst, dann bist du in Trauer und dann brauchst du Trost. Und Trost von Menschen ist gut. Aber es gibt eine Schwelle. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, an den kein Mensch mehr hinkommt. Da kann nur noch Gott hinkommen und seine Liebe in dein Herz hineinfließen lassen und seinen Trost da hineinfließen lassen. Und im tiefsten deines Herzens kann dich nur Gott trösten. Das ist nicht menschlicher Trost kleingeredet, das ist auch wichtig, aber für eine andere Ebene. Aber für diese tiefe Ebene brauchst du den Trost und die Liebe Gottes. Und dieser Ort ist, und darauf kommt es Paulus sehr an, ist nicht der Verstand, ist nicht die Vernunft, sondern das Herz des Menschen. Und hier argumentiert er völlig alttestamentlich von seinem Verständnis von Herz. Das ist die Mitte, das Herz ist die Mitte, das Existenzzentrum. Dort fallen die Entscheidungen unseres Lebens. Und dort setzt auch Gott ein, wenn er Menschen durch den Heiligen Geist erneuert und verändert. Dort zieht Gott durch seinen Heiligen Geist ein, der dem menschlichen Herzen die Liebe Gottes vermittelt. Und er kommt nicht zur Untermiete. Er kommt nicht als Gast. Er kommt nicht auf Urlaub in eine Ferienwohnung, sondern er kommt, um in deinen Herzen dauerhaft zu bleiben. Der Heilige Geist wohnt in deinem Inneren, in deinem Herzen, um dich von dort aus mit seiner Liebe und Gnade zu leiten und zu führen. Das ist doch wunderbar. Warum ist denn diese unterste Stufe der Gebetstreppe so wichtig? Paulus würde wohl sagen, die Stärkung und Leitung durch den Geist Gottes ist deswegen so fundamental, damit wir lieben können. Das ist die zweite Stufe, damit wir lieben können. Und wir kennen das ja vermutlich alle, ne? Die Sache mit der Liebe ist ja nicht so einfach. Auswirkungen unserer Liebe sind in der Regel nicht ständig da. Auch nicht für die Nummer eins in deinem Leben. Menschliche Liebe kann auch ziemlich schnell am Ende sein, zumindest erschöpft sein. Und darum braucht es eine andere Quelle als unser menschliches Bemühen und Heilgefühle. Und das ist die Kraft des Geistes und das Wohnen von Christus in unserem Herzen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ohne Glaube bleibt der Ort leer, der für die Begegnung mit Gott in dir, in deinem Inneren geschaffen wurde, den Gott in jedem Menschen geschaffen hat. Wenn sich das nicht verbindet mit dem Glauben, dann bleibt dieser Ort unberührt und leer. Aber aus dieser Quelle kann auch die Liebe Gottes dann fließen, die uns auch in schwierigen Zeiten und Situationen durchhalten lässt. Diese Art Bibel, die Bibel nennt sie auch hier Agape-Liebe, ist die Liebe, die nur der Heilige Geist schenken kann. Und diese Art von Liebe braucht es in unseren vielfältigen Beziehungen, aber besonders auch, um in der Gemeinde, in der Familie Gottes, ich sage es jetzt mal so, durchzuhalten. Es ist die Kraft, die es möglich macht, auch über unsere persönlichen Unterschiede, über rassische Grenzen und kulturellen Gräben hinweg zu lieben. Nur mit dieser Liebe geht es. Paulus zeigt ja gerade im Epheserbrief, wie hammermäßig er den Plan von Gott mit seiner Gemeinde findet. Eine neue Familie aus Juden und Heiden, aus Syrern, Iranern, Mexikanern, Russen und sturen Bayern. Die soll hier verwirklicht werden. Menschen, die sonst absolut nichts miteinander zu tun hätten. Nur wegen Gott, nur wegen Jesus seid ihr hier zusammen. Das ist doch der einzige Grund. Ihr würdet euch sonst vielleicht nicht so mögen. Ja, nur wegen Jesus sind wir doch hier. Und diese persönlichen Unterschiede, die ethnischen und kulturellen Besonderheiten, die sind ja, wenn man es genau anschaut, die sind ja echt enorm. Wie soll denn das nur gut gehen, kann man sich da fragen. Es geht nur gut, wenn wir diese übernatürliche Liebe von Gott kriegen und dass die uns miteinander verbindet. Und darum, genau darum betet ja Paulus für die Gemeinde. Darum Stärkung im Inneren. Darum starke Verbundenheit mit Christus. Darum Wohnrecht des Heiligen Geistes im Herzen, damit dieses Projekt überhaupt eine Chance hat. Sonst kannst du das vergessen. Ich habe auf die Uhr geschaut und habe gesehen, es ist schon 8:15. Darum sage ich an dieser Stelle einfach Amen. Und wenn ihr wollt, dann könnten wir vielleicht das noch so machen. Ich würde gerne für euch als Gemeinde und für dich als Einzelperson auch beten, um diese Stärkung, diese neue Stärkung oder diese erste Begegnung. Ich kenne dich, ich kenne ja viele auch gar nicht. Und wenn du das möchtest, dann stehst du auf, und wenn du es nicht möchtest, bleibst einfach sitzen. Und ich mache die Augen zu und ich schaue nicht, wer aufsteht. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, weil du der Herr der Gemeinde bist. Und wir danken dir für dieses starke Wort da im Epheserbrief. Und wie begeistert dieser Paulus von dieser Sache ist, was du da eigentlich Übernatürliches machst mit deiner Gemeinde. Und ich bitte, dass auch ein bisschen von dieser Begeisterung auf uns rüberkommt, dass wir auch wieder neu ergriffen werden. Und ich möchte jetzt dich bitten, Geist Gottes, dass du hier durch die Reihen gehst. Du kennst ja jede und jeden Einzelnen. Du weißt auch, wie er heute drauf ist. Du weißt auch, was mit ihm und mit ihr und mit mir letzte Woche los war. Wie das ausschaut mit unseren geistlichen Muckis. Wo wir gerade stehen, das kennst du alles hundertprozentig genau. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, komm und stärke uns neu an diesem inneren Menschen. Mach diesen Ort in uns wieder zu einem Paradies, dass wir uns dort wohlfühlen, dass wir gerne dorthin kommen, Zeit mit dir verbringen. Und ich bete auch für diese Gemeinde, Jesus, dass du die einzelnen Glieder hier in Liebe miteinander verbindest. Dort, wo das nicht mehr geht, ich kenne die Situation hier überhaupt nicht, wo das nicht mehr geht, da bitte ich, dass du was Neues schenkst, dass du aufeinander zugehen, Vergebung, was auch immer nötig ist, schenkst. Und dass wir uns von dir diese neue, diese geistliche Kraft wieder schenken lassen. Dass du kommst und uns erneuerst und stärkst und veränderst. Das beten wir, Vater im Himmel, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gott segne euch.